Herzlich willkommen bei den 20 Märchenminuten. Ich bin ganz beflügelt, denn ich habe gesehen in den Statistiken, die mir dann immer mal wieder angezeigt werden, dass die Hörerzahl für diesen Monat bereits so hoch ist wie sonst erst am Ende des Monats. Also ich freue mich über jeden, der neu hinzugekommen ist. Ich freue mich über alle, die sich meine Sachen anhören. Und ich danke dafür, dass ihr jede Woche euch das anhört. Das macht mich froh. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Egal. Es ist Frühling. Heute soll es richtig doll regnen und gewittern. Und wir genießen trotzdem hoffentlich ein bisschen frische Luft draußen. Ich habe festgestellt, die Johanna Spiri, dass ich finde, manchmal gibt es so kleine Insights, die man nochmal kurz nachwirken lassen darf. Johanna Spiri war verheiratet, kam aus der Schweiz, war, glaube ich, so mittelmäßig glücklich verheiratet, aber das waren damals, glaube ich, die meisten. Aber sie war gut befreundet mit einer Dame, die heißt Betsy Meyer. Elisabeth eigentlich, aber Betsy Meyer war wiederum die Schwester von Konrad Ferdinand Meyer, ebenfalls ein Dichter. Und Betsy Meyer war diejenige, die ihrem Bruder wie eine Art Assistenz, Managerin für ihren Bruder gearbeitet hatte. Und da habe ich gedacht, als ich diese Connection gefunden habe, wie verrückt, dass natürlich auch damals Networking betrieben wurde, die Leute kannten sich untereinander, natürlich, logischerweise, also zwei wahrscheinlich leuchtende Sterne am Literaturhimmel in der Schweiz, sich gefunden haben. Und ich wollte euch mal kurz diese Info geben. Ach so, Konrad Ferdinand Meyer, was hat denn der gemacht? Ganz viele tolle Bücher geschrieben, aber unter anderem auch das Gedicht von den Füßen im Feuer, das ich irgendwann mal vor, ich glaube, fast anderthalb Jahren schon mal aufgenommen habe. Und ich kann es nur sagen, das ist einfach ein Banger. Wenn man sich dieses Gedicht anhört, da spürt man die gesamte Anspannung, Todesangst, Aufregung einer Zeit, als die Hugenotten verfolgt wurden von den Katholiken, die Zeit der Bartholomäusnacht, Reine Margot, Heinrich der Vierte von Frankreich, Henri Le Quatre von Navarra, der als Nicht-Katholik die Bartholomäusnacht überstanden hat, als König und trotzdem, also wirklich irres Zeug. Und das hat Konrad Ferdinand Meyer in seinem Gedicht Die Füße im Feuer richtig, richtig toll zur Sprache gebracht. Und ich habe es irgendwann auch mal vorgelesen. Also wer sich darauf nochmal einlassen mag, ihr müsst einfach nur suchen. Ist ein bisschen weiter hinten, irgendwann im Oktober oder November 24 war das, glaube ich. Also eine der ersteren Sachen, die ich eingelesen habe. Da war ich noch ziemlich am Anfang. Jetzt geht es aber weiter mit dem dritten Kapitel mit Heidi. Das heißt Auf der Weide. Los geht's. Heidi erwachte am frühen Morgen von einem lauten Pfiff. Und als es die Augen aufschlug, kam der Sonnenschein durch das runde Loch hereingeflossen auf sein Lager und auf das Heu daneben, das alles golden leuchtete ringsumher. Heidi schaute erstaunt um sich und wusste durchaus nicht, wo es war. Aber nun hörte es draußen des Großvaters tiefe Stimme und jetzt kam ihm alles in den Sinn, woher es gekommen war und dass es nun auf der Alm beim Großvater war. Nicht mehr bei der alten Ursel, die fast nichts mehr hörte und meistens fror, so dass sie immer am Küchenfeuer oder am Stubenofen gesessen hatte, wo dann auch Heidi hatte verweilen müssen oder doch ganz in der Nähe, damit die Alte es sehen konnte, wo es war, weil sie es nicht hören konnte. Da war es dem Heidi manchmal zu eng drinnen und es wäre lieber hinausgelaufen. So war es sehr froh, als es in der neuen Behausung erwachte und sich erinnerte, wie viel Neues es gestern gesehen hatte und was es heute wieder alles sehen könnte, vor allem das Schwänli und das Bärli. Heidi sprang eilig aus seinem Bett und hatte in wenig Minuten alles angezogen, was es gestern getragen hatte. Und das war nicht viel. Nun stieg es die Leiter hinunter und sprang vor die Hütte hinaus. Da stand schon der Geißenpeter mit seiner Schar und der Großvater brachte eben Schwänli und Bärli aus dem Stall herbei, dass sie sich der Gesellschaft anschlössen. Heidi lief ihm entgegen, um ihm und den Geißen guten Tag zu sagen.
»Willst du auch mit auf die Weide?«
fragte der Großvater. Und das war dem Heidi eben recht. Es hüpfte hoch auf vor Freuden.
»Aber erst waschen und sauber sein, sonst lacht dich die Sonne aus, wenn sie so schön glänzt am Himmel und sieht, dass du schmutzig bist. Sieh, dort ist es für dich gerichtet.«
Der Großvater zeigte auf einen großen Zuber voll Wasser, der vor der Tür in der Sonne stand. Heidi sprang hin und planschte und rieb, bis es ganz sauber war. Unterdessen ging der Großvater in die Hütte hinein und rief dem Peter zu,
»Komm hierher, Geißengeneral, und bring deinen Habersack mit!«
Verwundert folgte Peter dem Ruf und streckte sein Säcklein hin, indem er sein mageres Mittagessen bei sich trug.
»Mach auf!«
Der Alte steckte nun ein großes Stück Brot und ein ebenso großes Stück Käse hinein. Peter machte vor Erstaunen seine runden Augen so weit auf wie nur möglich, denn die Stücke waren wohl noch einmal so groß wie die zwei, die er als eigenes Mittagmahl drinnen hatte.
»So, nun kommt noch das Schüsselchen hinein, denn das Kind kann nicht trinken wie du, nur so von der Geiß weg. Das kennt es noch nicht. Du melkst ihm zwei Schüsselchen voll zu Mittag, denn Heidi geht mit dir und bleibt bei dir, bis du wieder runterkommst. Gib Acht, dass sie nicht über den Felsen hinunterfällt. Hörst du?«
Nun kam Heidi herbeigelaufen.
»Jetzt kann mich die Sonne nicht mehr auslachen, Großvater, oder?«
Es hatte sich mit dem groben Tuch, das der Großvater neben dem Waschzuber aufgehängt hatte, Gesicht, Hals und Arme so erstaunlich gerieben, dass es krebsrot vor dem Großvater stand. Er lachte ein wenig.
»Nein, nun hat sie nichts zu lachen. Aber weißt du was? Am Abend, wenn du heimkommst, da gehst du noch ganz hinein in den Zuber wie ein Fisch. Denn wenn man geht wie die Geißen, da bekommt man schwarze Füße. So, jetzt könnt ihr beiden losziehen.«
Nun ging es lustig die Alm hinan. Der Wind hatte in der Nacht das letzte Wölkchen weggeblasen. Dunkelblau schaute der Himmel von allen Seiten hernieder. Und mitten darauf stand die leuchtende Sonne und schimmerte auf die grüne Alp. Und all die blauen und gelben Blümchen darauf machten ihre Kelche auf und schauten ihr fröhlich entgegen. Heidi sprang hierhin und dorthin und jauchzte vor Freude, denn da waren ganze Trüppchen feiner roter Himmelsschlüsselchen beieinander. Und dort schimmerte es ganz blau von den schönen Enzianen. Und überall lachten und nickten die zartblättrigen goldenen Zistusröschen in der Sonne. Vor Entzücken über all die flimmernden, winkenden Blümchen vergaß Heidi sogar die Geißen und auch den Peter. Es sprang ganze Strecken voran und dann auf die Seite, denn dort funkelte es rot und da gelb und lockte Heidi auf alle Seiten. Und überall brach Heidi ganze Scharen von den Blumen und packte sie in sein Schürzchen ein, denn es wollte sie alle mit heimnehmen und ins Heu stecken in seiner Schlafkammer, dass es dort so bunt werde wie hier draußen. Peter hatte heute nach allen Seiten zu gucken und seine Augen hatten mehr Arbeit, als er gut bewältigen konnte, denn die Geißen machten es wie Heidi. Sie liefen auch dahin und dorthin und er musste überall hin pfeifen und rufen und seine Rute schwingen, um wieder all die Verlaufenen zusammenzutreiben.
»Wo bist du denn schon wieder, Heidi?«
»Hier«,
tönte es von irgendwoher zurück. Sehen konnte Peter niemand, denn Heidi saß am Boden hinter einem Hügelchen, das dicht mit duftenden Brunellen besät war. Die ganze Luft umher war so mit Wohlgeruch erfüllt, dass Heidi noch nie so Liebliches eingeatmet hatte. Es setzte sich in die Blumen hinein und zog den Duft in vollen Zügen ein.
»Komm nach«, rief Peter wieder. »Du darfst nicht über die Felsen herunterfallen. Der Öhi hat's verboten.«
»Wo sind die Felsen?«
fragte Heidi zurück, bewegte sich aber nicht von der Stelle, denn der süße Duft strömte mit jedem Windhauch dem Kinde lieblicher entgegen.
»Dort oben, ganz oben! Wir haben noch weit, drum komm jetzt! Und oben am höchsten sitzt der Adler!«
Das half. Augenblicklich sprang Heidi in die Höhe und rannte mit seiner Schürze voller Blumen dem Peter zu.
»Jetzt hast du genug. sonst bleibst du immer stehen und wenn du alle nimmst, hat's morgen keine mehr.
Dieser Grund leuchtete Heidi ein. Und dann hatte es auch seine Schürze schon so angefüllt, dass da wenig Platz mehr gewesen wäre. Und morgen mussten ja auch noch welche da sein. So zog es nun mit dem Peter weiter und die Geißen gingen nun auch geregelter, denn sie rochen die guten Kräuter von dem hohen Weideplatz schon von fern und strebten deshalb ohne Aufenthalt dahin. Der Weideplatz, wo Peter gewöhnlich Halt machte mit seinen Geißen und sein Quartier für den Tag aufschlug, lag am Fuße der hohen Felsen, die, erst noch von Gebüsch und Tannen bedeckt, zuletzt ganz kahl und schroff zum Himmel hinaufragen. An der einen Seite der Alp ziehen sich Felsenklüfte weit hinunter und der Großvater hatte recht, davor zu warnen. Als nun dieser Punkt der Höhe erreicht war, nahm Peter seinen Sack ab und legte ihn sorgfältig in eine kleine Vertiefung des Bodens hinein, denn der Wind kam manchmal in starken Böen dahergefahren und den kannte Peter und wollte seine kostbare Habe nicht den Berg hinunterrollen sehen. Dann streckte sich Peter lang und breit auf den sonnigen Weideboden hin, denn er musste sich nun von der Anstrengung des Steigens erholen. Heidi hatte unterdessen sein Schürzchen losgemacht und schön fest zusammengerollt mit den Blumen darin zum Proviantsack in die Vertiefung hineingelegt. Und nun setzte es sich neben den ausgestreckten Peter hin und schaute um sich. Das Tal lag weit unten im vollen Morgenglanz. Vor sich sah Heidi ein großes, weites Schneefeld sich erheben, hoch in den dunkelblauen Himmel hinauf. Und links davon stand eine ungeheure Felsenmasse. Und zu jeder Seite ragte ein hoher Felsenturm, kahl und zackig in die Bäume hinauf und schaute von dort oben ganz ernsthaft auf das Heidi nieder. Das Kind saß mäuschenstill da und schaute ringsum. Weit umher war eine große, tiefe Stille, nur ganz sanft und leise ging der Wind über die zarten blauen Glockenblümchen und die golden, strahlenden Zistusröschen, die überall herumstanden, auf ihren dünnen Stängelchen und leise und fröhlich hin und her nickten. Der Peter war eingeschlafen nach seiner Anstrengung und die Geißen kletterten oben an den Büschen umher. Dem Heidi war so schön zumute wie in seinem Leben noch nie. Es trank das goldene Sonnenlicht, die frischen Lüfte, den zarten Blumenduft in sich ein und begehrte gar nichts mehr, als so da zu bleiben immerzu. Es verging eine gute Zeit und Heidi hatte so oft und so lange zu den hohen Bergstöcken drüben aufgeschaut, dass es nun war, als hätten sie alle auch Gesichter bekommen und schauten ganz bekannt zu ihm hernieder wie gute Freunde. Jetzt hörte Heidi über sich ein lautes, scharfes Geschrei und Krächzen, und wie es aufschaute, kreiste über ihm ein so großer Vogel, wie es nie in seinem Leben gesehen hatte. Mit weit ausgebreiteten Schwingen in der Luft umher und in großen Bögen kehrte er immer wieder zurück und schrie laut und durchdringend über Heidis Kopf.
»Peter, Peter, wach auf!« rief Heidi. »Sieh, der Adler ist da, schau doch!«
Peter erhob sich auf den Ruf und schaute mit Heidi dem Vogel nach, der sich nun höher und höher hinaufschwang ins Himmelsblau und endlich über den grauen Felsen verschwand.
»Wo ist er jetzt hin?«
fragte Heidi, das mit gespannter Aufmerksamkeit den Vogel verfolgt hatte.
»Na, heim ins Nest«, war Peters Antwort.
»Ist er dort oben daheim? Oh, wie schön, so hoch oben. Warum schreit er so?«
»Weil er muss«, erklärte Peter.
»Wir wollen dort hinaufklettern und sehen, wo er daheim ist, ja?«
»Oh, oh, oh, keine Geiß kann dorthin. Und der Öhi hat doch gesagt, du dürftest nicht über die Felsen runterfallen.«
Dann begann Peter mit einem Mal ein gewaltiges Pfeifen und Rufen anzustimmen, sodass Heidi gar nicht wusste, was das bedeuten sollte. Aber die Geißen schienen die Töne zu verstehen, denn eine nach der anderen kam herangesprungen und nun war die ganze Schar auf der grünen Weide versammelt. Die einen knabberten an den würzigen Halmen, die anderen rannten hin und her und die dritten stießen sich ein wenig mit ihren Hörnern zum Zeitvertreib. Heidi war aufgesprungen und rannte mitten unter den Geißen umher, denn das war ihm ein neuer, unbeschreiblich vergnüglicher Anblick, wie die Tiere durcheinander sprangen und sich lustig machten. Und Heidi sprang von einem zum anderen und machte mit jedem Bekanntschaft, denn jedes war eine ganz besondere Erscheinung für sich und hatte seine eigenen Manieren. Unterdessen hatte Peter den Sack herbeigeholt und legte alle vier Stücke, die drin waren, schön auf den Boden hinein in ein Viereck, die großen Stücke auf Heidis Seite und die kleinen auf seine, denn er wusste ja genau, wie er sie erhalten hatte. Dann nahm er das Schüsselchen und melkte vom Schwänli die schöne frische Milch hinein und stellte das Schüsselchen mitten in das Viereck. Nun rief er Heidi herbei, musste aber länger rufen als nach den Geißen, denn das Kind war so in Eifer und Freude über die mannigfaltigen Sprünge und Erlustigungen seiner neuen Spielkameraden, dass es nichts sah und nichts hörte außer diesen. Aber Peter wusste, sich verständlich zu machen. Er rief, dass es bis in die Felsen hinauf dröhnte, und nun erschien Heidi, und die gedeckte Tafel sah so einladend aus, dass es vor Freude um sie herumhüpfte.
»Hör auf zu hopsen! Es ist Zeit zum Essen! Jetzt sitz und fang an!«
Heidi setzte sich hin.
»Ist die Milch mein?«
fragte es, nochmals das schöne Viereck und den Hauptpunkt in der Mitte mit Wohlgefallen betrachtend.
»Ja, und die zwei großen Stücke zum Essen sind auch dein. Und wenn du ausgetrunken hast, bekommst du noch ein Schüsselchen vom Schwänli und dann komm ich.«
»Und von wem bekommst du die Milch?«
»Von meiner Geiß, von der Schecke. Fang mal an zu essen«, mahnte Peter wieder.
Heidi fing bei seiner Milch an, und so wie es sein leeres Schüsselchen hinstellte, stand Peter auf und holte ein zweites herbei. Dazu brach sich Heidi ein Stück von seinem Brot ab. Das übrige Stück war immer noch größer als Peters eigenes Stück, und er war damit schon fast zu Ende. Heidi reichte es Peter hinüber mit dem ganzen großen Brocken Käse und sagte,
»Das kannst du haben, ich hab genug.«
Peter schaute das Heidi mit sprachloser Verwunderung an, denn nie in seinem Leben hätte er so sagen und etwas weggeben können. Er zögerte noch ein wenig, denn er konnte nicht recht glauben, dass es dem Heidi ernst sei. Aber dieses hielt ihm seine Stücke hin, und da Peter nicht zugriff, legte es sie auf das Knie des Buben. Nun erfasste er sein Geschenk, nickte in Dank und Zustimmung und hielt ein so reichliches Mittagsmahl wie noch nie in seinem Leben als Geißbub. Heidi schaute derweilen nach den Geißen aus.
»Wie heißen Sie alle, Peter?«
Das wusste dieser nun ganz genau. Er fing also an und nannte ohne Anstoß eine nach der anderen, immer mit dem Finger auf die betreffende zeichnend. Heidi hörte mit gespannter Aufmerksamkeit der Unterweisung zu, und es währte nicht lange, so konnte es sie alle voneinander unterscheiden und jede bei ihrem Namen nennen, denn jede Geiß hatte ihre Besonderheiten, die einem gleich im Sinne bleiben mussten. Man musste vor allem nur genau zusehen, und das tat Heidi. Da war der große Türk mit den starken Hörnern. Der wollte mit diesen immer gegen alle anderen stoßen, und die meisten liefen davon, wenn er kam. Sie wollten von dem groben Kameraden nichts wissen. Nur der kecke Distelfink, das schlanke, behende Geißchen, wich ihm nicht aus, sondern rannte von sich aus manchmal drei, viermal hintereinander so rasch und tüchtig gegen ihn an, dass der große Türk öfters ganz erstaunt dastand und nicht mehr angriff, denn der Distelfink stand ganz kriegslustig vor ihm und hatte scharfe Hörnchen. Da war das kleine weiße Schneehöppli, das immer so eindringlich und kläglich meckerte, dass Heidi schon mehrmals zu ihm hingelaufen war und es tröstend beim Kopf genommen hatte. Auch jetzt sprang das Kind wieder hin, denn das zarte, jammernde Stimmchen hatte eben wieder flehentlich gerufen. Heidi legte seinen Arm um den Hals des Geißleins und fragte teilnehmend,
»Was hast du, Schneehöppli? Warum rufst du um Hilfe?«
Das Geißlein schmiegte sich nahe und vertrauensvoll an Heidi an und war jetzt ganz still. Peter rief von seinem Sitz aus, mit einigen Unterbrechungen, dann er hatte immer noch zu essen.
»Es tut so, weil die Alte nicht mehr mitkommt. Sie haben sie verkauft nach Maienfeld vorgestern. Nun kommt sie nicht mehr auf die Alm.«
»Wer ist die Alte?«
fragte Heidi zurück.
»Pah, seine Mutter«, war Peters Antwort.
»Wo ist die Großmutter?« rief Heidi wieder.
»Es hat keine.«
»Und ein Großvater?«
»Hat keinen.«
»Du armes Schneehöppli, du«,
sagte Heidi und drückte das Tierlein zärtlich an sich. »Aber jammere jetzt nur nicht mehr, siehst du? Ich komme nun jeden Tag mit.
dann bist du nicht mehr so verlassen. Und wenn dir was fehlt, dann kommst du nun zu mir.
Das Schneehöppli rieb ganz vergnügt seinen Kopf an Heidis Schulter und meckerte nicht mehr kläglich. Unterdessen hatte Peter sein Mittagsmahl beendet und kam auch wieder zu seiner Herde und zu Heidi heran, das schon wieder allerlei Betrachtungen angestellt hatte. Weitaus die zwei schönsten und saubersten Geißen der ganzen Schar waren Schwänli und Bärli, die sich auch mit einer gewissen Vornehmheit betrugen, meistens ihre eigenen Wege gingen und besonders dem zudringlichen Türk abweisend und verächtlich begegneten. Die Tierchen hatten nun wieder begonnen, nach den Büschen hinaufzuklettern, und jedes hatte seine eigene Weise dabei. Die einen hüpften leichtfertig über alles hinweg, die anderen suchten bedächtig die guten Kräutlein, der Türk probierte hier und da seine Angriffe. Schwänli und Bärli kletterten hübsch und leicht hinan und fanden oben sogleich die schönsten Büsche, stellten sich geschickt daran auf und nagten sie zierlich ab. Heidi stand mit den Händen auf dem Rücken und schaute dem allen mit der größten Aufmerksamkeit zu.
»Peter, die schönsten von allen sind doch das Schwänli und das Bärli, oder?«
bemerkte es jetzt wieder zu Peter.
»Ja, weiß schon. Der Almöhi putzt und wäscht sie und gibt ihnen Salz und hat den schönsten Stall.«
Auf einmal sprang Peter auf und setzte in großen Sprüngen den Geißen nach. Und das Heidi lief hinterdrein. Da musste etwas geschehen sein. Es konnte da nicht zurückbleiben. Peter lief mitten durch das Geißenrudel der Seite der Alm zu, wo die Felsen schroff und kahl weit hinabstiegen und ein unbesonnenes Geißlein, wenn es dort hinabging, leicht hinunterstürzen und alle Beine brechen konnte. Er hatte gesehen, wie der vorwitzige Distelfink nach jener Seite hingehüpft war und kam noch gerade recht, denn eben sprang das Geißlein dem Rande des Abgrundes zu. Peter wollte es schon packen, da stürzte er selber auf den Boden und konnte nur noch im Fallen ein Bein des Tierleins erwischen und es festhalten. Der Distelfink meckerte voller Zorn und Überraschung, dass er so am Bein festgehalten und am Fortsetzen seines fröhlichen Streifzuges gehindert war und strebte eigensinnig vorwärts. Peter schrie nach Heidi, dass es ihm beistehe, denn er konnte nicht aufstehen und riss dem Distelfink fast das Bein aus. Heidi war schon da und erkannte gleich die schlimme Lage der beiden. Es riss schnell einige wohlduftende Kräuter aus dem Boden und hielt sie dem Distelfink unter die Nase und sagte begütigend,
»Komm, komm, Distelfink, du musst auch vernünftig sein. Sieh, da kannst du hinabfallen und ein Bein brechen. Das tut dir furchtbar weh.«
Das Geißlein hatte sich umgewandt und dem Heidi vergnüglich die Kräuter aus der Hand gefressen. Derweilen war auch Peter auf seine Füße gekommen und hatte den Distelfink an der Schnur erfasst, an welcher sein Glöckchen um den Hals gebunden war. Heidi fasste dieses von der anderen Seite und so führten die beiden den Ausreißer zu der friedlich weidenden Herde zurück. Als ihn aber Peter hier in Sicherheit hatte, erhob er seine Rute und wollte ihn zur Strafe tüchtig durchprügeln. Und der Distelfink wich scheu zurück, denn er merkte wohl, was geschehen sollte.
Heidi schrie laut auf. »Nein, Peter, nein! Du musst ihn nicht schlagen. Schau, wie er sich fürchtet!«
»Er hat's verdient!«
knurrte Peter und wollte zuschlagen. Aber Heidi fiel ihm in den Arm und rief ganz entrüstet.
»Du darfst ihm nichts tun. Es tut ihm weh. Lass ihn los!«
Peter schaute erstaunt auf das gebietende Heidi, dessen schwarze Augen ihn so anfunkelten, dass er unwillkürlich seine Rute niederhielt.
»Dann soll er gehen, wenn du mir morgen wieder von deinem Käse gibst«,
sagte Peter dann nachgebend, denn seine Entschädigung wollte er haben auf den Schrecken.
»Alles kannst du haben, das ganze Stück morgen und alle Tage. Ich brauche ihn gar nicht. Und Brot gebe ich dir auch so viel wie heute. Aber dann darfst du den Distelfink nie, gar nie schlagen und auch das Schneehöppli nie und gar keine Geiß.«
»Ist mir gleich«,
sagte Peter. Und das war bei ihm so viel wie eine feste Zusage. Jetzt ließ er den Schuldigen los und der fröhliche Distelfink sprang in hohen Sprüngen auf und davon in die Herde hinein. So verging der Tag und schon war die Sonne im Begriff, weit drüben hinter den Bergen zu sinken. Heidi saß wieder am Boden und schaute ganz still auf die Blauglöckchen und die Zistusröschen, die im goldenen Abendschein leuchteten, und alles Gras wurde wie golden angehaucht und die Felsen droben fingen an zu schimmern und zu funkeln.
Auf einmal sprang sie auf und schrie, »Peter, Peter, es brennt! Es brennt, alle Berge brennen und der große Schnee drüben brennt und der Himmel. Oh, sieh, sieh, der hohe Felsenberg ist ganz glühend. Oh, der schöne feurige Schnee. Peter, steh auf. Schau, das Feuer ist auch beim Raubvogel. Sieh doch die Felsen. Schau mal die Tannen. Alles, alles ist in Feuer.«
»Das ist immer so. Das ist kein Feuer«, sagte Peter gemütlich und schälte an seiner Rute fort.
»Was ist das denn?« rief Heidi und sprang hierhin und dorthin, dass es überall hinsehe, denn es konnte gar nicht genug bekommen. So schön war es auf allen Seiten. »Was ist das, Peter?« rief Heidi wieder.
»Das kommt von selber.«
»Oh, schau doch nur«, rief Heidi in großer Aufregung. »Auf einmal werden die Berge rosenrot. Sieh mal den mit den Spitzen und den hohen Felsen. Wie heißen sie denn, Peter?«
»Berge heißen nicht.«
»Oh, wie schön. Schau doch, den rosenroten Schnee. Oh, und an den Felsen oben sind viele, viele Rosen. Nun werden sie grau. Oh, Peter, nun ist alles ausgelöscht. Nun ist alles aus.«
Und Heidi setzte sich auf den Boden und sah so verstört aus, als ginge wirklich alles zu Ende. »Es kommt morgen wieder«, erklärte Peter. »Steh auf. Wir müssen nun heim.« Die Geißen wurden herbeigepfiffen und gerufen und die Heimreise angetreten.
»Ist es alle Tage wieder so, alle Tage, wenn wir auf der Weide sind?« fragte Heidi, begierig nach einer bejahenden Versicherung horchend, als es nun neben dem Peter die Alm hinunterstieg.
»Meistens«, gab dieser zur Antwort.
»Aber gewiss morgen wieder?« wollte es noch wissen.
»Ja, morgen schon«, versicherte Peter. Nun war Heidi wieder froh und es hatte so viele Eindrücke in sich aufgenommen und so viele Dinge gingen ihm im Sinn herum, dass es nun ganz still schwieg, bis es bei der Almhütte ankam und den Großvater unter den Tannen sitzen sah, wo er auch eine Bank angebracht hatte und am Abend seine Geißen erwartete, die von dieser Seite herunterkamen. Heidi sprang gleich auf ihn zu und Schwänli und Bärli hinter ihm drein, denn die Geißen kannten ihren Herrn und ihren Stall. Der Peter rief dem Heidi nach, »Bis morgen wieder, gut Nacht!« Denn es war ihm sehr daran gelegen, dass Heidi morgen wieder käme. Da rannte das Heidi schnell wieder zurück und gab dem Peter die Hand und versicherte ihm, dass es wieder mitkomme, und dann sprang es mitten in die davonziehende Herde hinein und fasste noch einmal das Schneehöppli um den Hals und sagte vertraulich,
»Schlaf wohl, Schneehöppli, und denk dran, dass ich morgen wiederkomme und dass du nie mehr so jämmerlich weinen musst.«
Das Schneehöppli schaute ganz freundlich und dankbar zu Heidi auf und sprang dann fröhlich der Herde nach. Heidi kam unter die Tannen zurück.
»Oh, Großvater, das war so schön«, rief es,
noch bevor es bei ihm war.
»Das Feuer und die Rosen am Felsen und die blauen und gelben Blumen und sieh, was ich dir mitgebracht habe.«
Und damit schüttete Heidi seinen ganzen Blumenreichtum aus dem gefalteten Schürzchen vor den Großvater hin. Aber wie sahen die armen Blümchen aus? Heidi erkannte sie nicht mehr. Es war alles wie Heu und keine einzige Blüte stand mehr offen.
»Oh, Großvater, was haben Sie denn? So waren Sie nicht. Warum sehen Sie so aus?« rief Heidi ganz erschrocken aus.
»Die wollen draußen stehen in der Sonne und nicht ins Schürzchen hinein«, brummte der Großvater.
»Dann will ich gar keine mehr mitnehmen. Aber, Großvater, warum hat der Raubvogel so gekrächzt?« fragte Heidi.
»Jetzt gehst du baden. Ich gehe in den Stall und hol Milch. Und nachher kommen wir zusammen hinein in die Hütte und essen zur Nacht. Dann erzähle ich es dir.«
So wurde getan. Und wie nun Heidi später auf seinem hohen Stuhl saß vor seinem Milchschüsselchen und der Großvater neben ihm, da kam das Kind gleich wieder auf seine Frage.
»Warum schreit der Raubvogel so, Großvater?«
»Der höhnt die Leute dort unten, dass sie so viel zusammensitzen in den Dörfern und einander bös machen. Da ruft er hinunter, würdet ihr auseinandergehen und jedes seinen Weg und auf eine Höhe steigen, wie ich, so wär's euch wohler.«
Der Großvater sagte diese Worte fast wild. sodass dem Heidi das Gekrächz und Geschrei des Raubvogels dadurch noch eindrücklicher wurde in der Erinnerung.
»Warum haben die Berge keine Namen, Großvater?«
»Die haben Namen. Und wenn du mir einen so beschreiben kannst, dass ich ihn kenne, so sage ich dir, wie er heißt.«
Nun beschrieb Heidi den Felsenberg mit den zwei hohen Türmen genau so, wie es ihn gesehen hatte. Und der Großvater sagte wohlgefällig,
»Recht so, den kenne ich. Der heißt Falknis. Hast du noch einen gesehen?«
Nun beschrieb Heidi den Berg mit dem großen Schneefeld, auf dem der ganze Schnee im Feuer gestanden hatte und dann rosenrot geworden war und dann auf einmal ganz dunkel und erloschen dastand.
»Den erkenne ich auch. Das ist die Skesaplana. So hat es dir gefallen auf der Weide?«
Nun erzählte Heidi alles, vom ganzen Tag, wie schön es gewesen war und besonders von dem Feuer am Abend. Und nun sollte der Großvater auch sagen, woher das gekommen war, denn der Peter hatte nichts davon gewusst.
»Siehst du, das macht die Sonne. Wenn sie den Bergen gute Nacht sagt, dann wirft sie ihnen noch ihre schönsten Strahlen zu, dass sie sie nicht vergessen, bis sie am Morgen wiederkommt.«
Das gefiel dem Heidi. Und es konnte fast nicht erwarten, dass wieder ein Tag komme, dass es wieder hinauf konnte auf die Weide und wieder sehen, wie die Sonne den Bergen gute Nacht sagte. Aber erst musste es nun selbst schlafen gehen. Und es schlief auch die ganze Nacht herrlich auf seinem Heulager und träumte von lauter schimmernden Bergen und leuchtenden Rosen darauf. Und mittendrin rannte das Schneehöppli herum in fröhlichen Sprüngen. Puh. Das war jetzt mal ein bisschen länger. Manche Sätze waren auch ganz schön anstrengend. Ich freue mich, dass ich für heute abgeliefert habe. Ich danke euch. Und falls ihr euch interessiert, was Zistusröschen und Brunellen sind, könnt dann mal nachschauen bei Google, da sieht man sie. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.